Heute mal wieder zu Gast der unfassbare deutsche Investor Manuel Stotz.
Also der Punkt ist einfach, es braucht eigentlich die gleiche Energie, groß oder klein zu denken. Es ist immer viel Arbeit, ein Business zu bauen und so weiter. Ne? Also warum nicht gleich groß denken? Also selbst wenn du dann verfehlst das Ziel, sag mal, du schießt auf 10x und schaffst ein 5x, immer noch okay.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Immer wenn ich mit Manuel spreche, und zuletzt war es ja vor 2 Jahren hier sogar im Podcast mal ausführlich der Fall, erzählt er mir Sachen, die sind eigentlich ziemlich unglaublich. Und da geht es dann von, ich habe investiert in eine Firma, die baut gerade Serverfarm in Kasachstan, oder meinem Fonds gehört ein relevanter Teil des gesamten Aktienmarktes von Bangladesch. Also immer so Geschichten, die sind einfach larger than life. Bei Manuel stimmen sie wirklich. Er erzählt sie kaum, es gibt auch kaum Podcasts, aber jetzt zum zweiten Mal bei uns ist es wieder so eine Wundertüte an Absurditäten, an Sachen, wo man sagt, okay, was ist in der Welt alles los? Da gibt es einen deutschen Typen, der in London lebt, in seinen 30ern ist und einfach Sachen macht, da muss man den Kopf schütteln. Trotzdem kann man, glaube ich, viel lernen, auch eine gewisse Inspiration vielleicht mitnehmen, auch irgendwie denken, okay, ganz gut, dass mein Leben anders ist als das von Manuel. Ich weiß nicht, was man denkt, aber ich finde, man sollte es mal gehört haben. In dem Sinne direkt rein in den zweiten Podcast hier mit Manuel Stotz von Kingsway Capital. Erstmal herzlich willkommen, Manuel Stotz. Moin Manuel.
Moin Moin, vielen Dank Philipp, schön hier in Hamburg zu sein mit dir.
Also für alle, die die erste Folge damals nicht gehört haben, du bist nicht so ganz normal unterwegs, aber der Anfang war normal. Also du hast irgendwie, auch nicht ganz, aber du hast zumindest mal studiert, in dem Fall in London an der LSE, London School of Economics, und bist dann noch einen normalen Weg gegangen zu Goldman, also zu einer Top-Investmentbank. Das ist ja schon sozusagen auch nicht jetzt jedermanns Sache, aber man kann es noch nachvollziehen. Und dann bist du dann irgendwann da raus zu noch ein, zwei weiteren Finance-Stationen, aber hast dich relativ früh selbstständig gemacht, dann als Investor.
Richtig, ja. Also nochmal kurz zur Person. Ursprünglich aus Süddeutschland, Freiburg im Breisgau, beziehungsweise im kleinen Dorf namens Schallstadt, 10.000 Seelen. Und bin dort ganz normal aufgewachsen. Ich würde sagen mal so mittelständischer, mittelklassischer Hintergrund. Also meine Mutter ist Psychologin, Papa Ingenieur, Akademiker, aber die haben jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt mit irgendwie globalem Finanzen oder auch überhaupt Business. Und habe dann quasi dort Abitur gemacht und war schon immer quasi so sehr unternehmerisch und habe auch in 18 eine eigene Firma gegründet. Ist ja nicht der Rede wert inzwischen, aber habe dann quasi 2 Ziele gehabt. Das erste war, also viel Geld zu verdienen. Das zweite war, die Welt zu verbessern. Und habe dann quasi 2 Inspirationen gesucht. Die erste war quasi, also erstmal die Reihenfolge so zu machen. Also erst Geld zu verdienen und dann die Welt zu verbessern, war, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Und zweitens war, Inspiration zu bekommen von Leuten, die es beides gemacht haben. Ne? Und das gute Nachricht war, da gibt es ja Listen für. Und die zweite gute Nachricht war, dass die der erste Platz auf beiden Listen quasi dieselbe Person zum Teil war. Also Bill Gates war damals noch Nummer 1 und ist im Endeffekt fast immer noch. Die schlechte Nachricht war, ich konnte nichts erfinden und entdecken. Ich wünschte, ich wäre in Silicon Valley geboren, hätte das Internet vorausgesehen, aber ich bin quasi, also komme aus dem Schwarzwald und habe dann mich quasi für Nummer 2 oder 3 auf der Liste entschieden. Das war Warren Buffett und habe mich dann entschieden, quasi Investor zu werden. Warum? Also habe natürlich auch nicht viel verstanden damals noch vor irgendwie gut 20 Jahren, was Warren Buffett so macht, aber ich habe verstanden, dass wenn man mit einem quasi als Investor einen hohen Return, eine hohe Rendite erzielen kann und das für Jahre und vielleicht Jahrzehnte aufrechterhalten kann, dann muss man nicht mit viel Geld anfangen. Ne? Also Power of Compounding. Und ich hatte wenig Geld, viel Zeit. Also ich dachte, das macht jetzt ein eindimensionales Problem. Einfach sich darauf fokussieren, wie ich erwirtschafte meine eine sehr attraktive langfristige Rendite. Und habe erstmal alles gelesen, was es dazu lesen gibt. Mache ich auch heute noch. Und dann bin ich durch ja auch viel Glück über ein Vollstipendium an die London School for Economics LSE gekommen. Studienstiftung gab es auch, das war ja so immateriell, aber der Hauptsponsor bei mir war der griechische quasi Fluglinienmilliardär Stelios Hadjianou, der Gründer von EasyJet. Also ich bin einer der quasi ja, spannenden Cases, wo der Grieche den Deutschen bezahlt hat, quasi, ne? Und da okay. Haben jetzt quasi.
Was schuldest du denn dafür? Also was
ja, du? Also du, meine Frau und ich haben jetzt auch ein Dutzend Stipendiaten selber an der Uni und wir sehen uns ab und an und so weiter. Also habe also nicht vergessen, schon das zweite Ziel, also die Welt zu verbessern, nach wie vor nicht aus den Augen zu verlieren. Aber es hat schon viel, also in London, und das vielleicht auch für die deutsche Hörerschaft spannend. Also zur Uni zu gehen war schon, also erstmal komplett aus der Comfortzone raus auch, ne? Ich war also selten in England gewesen, ich glaube einmal davor, konnte auch nicht so gut Englisch, ne? Also Leistungskurs mehr oder weniger, aber es ist halt schon ein Standortvorteil, wenn du halt quasi diese wichtigen Jahre, also Uni und was danach kommt, halt in so einer in so einem Umfeld verbringen kannst, wo du halt von zum Teil den Besten der Welt lernen kannst. Ne? Nicht nur in der Theorie, sondern wirklich in der Praxis auch. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Also irgendwie jeden Sommer natürlich, aber auch jede freie Minute dazwischen Praktika bei gewissen Investmentfirmen. Also erst Rothschild Investment Banking, das war 2005, dann zweimal in Private Equity, einmal bei Fortress, einmal bei Blackstone. Also als Praktikant dazwischen habe ich 2 Tage die Woche quasi part-time bei einem Equity-Long-Short-Fonds gearbeitet, der heißt AKO Capital, von einem sehr guten norwegischen Investor, der inzwischen den gesamten norwegischen Sovereign Wealth Fonds leitet und habe mich dann genau für Goldman Sachs entschieden. Also musst dir vorstellen, das war 2007, habe ich das Angebot bekommen. Also Goldman war top of the world, also und das war das A-Team, also SEAL Team 6 quasi. Also nicht die Investmentbank, sondern das interne Investmentteam, das es auch zum Großteil eigene Geld der Bank verwaltet hat. Also habe von der Pike auf versucht, halt der beste Investor zu sein. Aber gleichzeitig war ich halt Unternehmer, einfach von der DNA her. Also ich hatte den Itch und konnte nicht lange für jemand anders arbeiten. Also mehr als so gute 3 Jahre habe ich es eigentlich ausgehalten, habe ich dann mit Ende 20 selbstständig gemacht. Heute bin ich 38 und ja, habe eben Kingsway gegründet mit dem Ziel, der beste Investor zu sein in den, sag ich mal, Frontier Emerging Markets. Aber mit einer gewissen Thesen.
Also was man ja verstehen muss, ist, das klingt jetzt erstmal schon natürlich jetzt nach einem sehr schmalen Pfad, der nicht für jedermann ist, aber selbst wenn man das so weit geschafft hat, durch diese ganzen Universitäten und Ausbildungswege und so durch, du musst dann erstmal dieses ganze Geld auch bekommen von Menschen, die an dich glauben. Das heißt, du bist dann mit Ende 20 losgelaufen und hast irgendwelchen Menschen erzählt, ich möchte jetzt Investor werden und zwar selbstständig und ihr müsst mir dafür Geld geben.
Ja, das ist in der Tat, also wie sagt man, ohne Moos nichts los. Ja, also das ist in der Tat ein Teil des, also ich habe noch nie versucht, vorher Geld einzusammeln für irgendwas. Habe dann erstmal das alles lernen müssen, ne, wie man das genau macht. Und ich glaube, also es gibt natürlich, ich glaube, ich kann das gut. Und warum? Also es gibt, glaube ich, ein Skill, wo man sagt, okay, ich verstehe irgendwie einen komplizierten Sachverhalt, kann den aber eigentlich ganz einfach erklären. Ne? Also ich kann eine Investment-Idee in die wichtigsten 5 Punkte ganz kurz runterbringen.
Und du hattest das ist insofern ganz spannend, weil du hattest eine Investment-Idee. Also du hast jetzt ja nicht einfach gesagt, ich will jetzt richtig Investor werden, du hast eine Vision gehabt. Erzähl mal, welche das war.
Genau. Also meine Vision war, dass ich eben der hoffentlich beste Investor in den Frontier Emerging Markets sein kann. Also von welchen Ländern spreche ich? Also ich spreche jetzt nicht von der quasi westlichen Welt, auch nicht von den, sag ich mal, BRIC Emerging Markets. Also
aber nicht Brasilien, Russland.
Genau, also wir investieren nicht in China, nicht in Russland. Indien und zum Teil Brasilien schauen wir uns gerne an, aber vor allem so als Petrischale, was da wirklich gut funktioniert hat und was nicht. Und wofür uns dann richtig spannend wird, ist so Südostasien, also Indonesien, Philippinen, Vietnam und dann quasi runter auf der GDP per Capita Skala. Bangladesch ist groß für uns, Pakistan, Mittlerer Osten, Ägypten, Afrika und zum Teil auch Lateinamerika.
Du hast mir letztes Mal erzählt, dass dir oder dein Fonds ungefähr 2% des Bangladeschi-Aktienmarktes gehören. Also die Gesamtmarktkapitalisierung aller Firmen dann dort in Bangladesch, die an der Börse sind, davon 2% sind.
Zum Beispiel, ja. Ja, aber wie das ist, aber nur als Stich.
Wie viel Geld ist denn das eigentlich?
Das wären so 500 Millionen oder sowas, ja.
Von deinem Geld, das du da in Bangladesch hast?
Ja.
Also dein Geld ja nicht, sondern das Geld, das du verwaltest. Ja. Aber dann lass mal verstehen, wie du an so viel Einlagen gekommen bist. Also das heißt, okay. Du hast diese These gehabt und dann bist du losgelaufen. Ja. Kannst du dann schon aus deinen ganzen Praktikums- und Vorstationen eine ganze Menge reicher Leute, die man anfragen konnte? Oder?
Nein, ich habe echt angefangen mit anderen quasi Investoren, also die in privater Kapazität investiert haben. Also, sag ich mal, sehr erfolgreiche Private Equity oder Hedgefonds-Größen, die ich eben zum Teil kannte oder über zwei Ecken dann vorgestellt wurde, die auch meine Sprache sprechen, die, was ich quasi denen erklärt habe, auch sehr, sehr einfach verstehen und auch sehr, sehr attraktiv halten und wichtigerweise nicht selber machen können. Ne? Und da haben sie gesagt, okay, da glauben wir dran, ich will es nicht irgendwie also 50% meines Privatkapitals in Frontier Markets haben, aber so eine kleine Prozentzahl von einer ganz großen Zahl kann immer noch eine ganz große Zahl sein.
Und was haben
denn
so die einzelnen Menschen so gegeben?
Je nachdem, also die der größte, also ich habe ja, also die erste Milliarde ist ja die schwierigste. Ne? Also,
die erste Milliarde einzusammeln.
Ja, richtig, ja. Also wir haben angefangen mit vielleicht, also Day One waren es vielleicht erstmal 75 Millionen oder sowas. Ne? Das war nur, also ich nenne das mal Fools, Friends and Family, mostly Fools and Friends. Also Individuen, die zum Teil also irgendwie von einer bis fünf oder manche auch 10 und 20 investiert haben. Und dann wurde es aber relativ schnell institutionell. Also institutionell heißt, wir haben dann Erfolg gehabt bei den großen amerikanischen Stiftungen, Universitäten
aber
und so weiter.
Aber ich dachte, man braucht immer erstmal so einen Proof, so einen Track Record, dass man von denen Geld bekommt oder sollte sagen, zeigt erstmal was. Und du warst ja dann noch so frisch, du konntest ja noch gar nicht viel Erfolg zeigen.
Das ist richtig, ja. Also Track Record ist schon wichtig, aber ist nicht das Allerwichtigste. Also was die Investoren, die Institutionellen gerade suchen, also die suchen schon auch neues Talent. Ne? Das finde ich so ein bisschen auch wie beim Fußball oder so, wo man halt die nächste Generation scoutet und so weiter. Und dann, wenn man jemanden findet, der sehr vielversprechend ist.
Und neue Ideen hat.
Dann sind die durchaus bereit, da mal auch für die natürlich in kleinen Verhältnisse zu investieren. Die machen dann halt mal irgendwie ein halbes Prozent, geben sie dir. Aber ein halbes Prozent von irgendwie 10 Milliarden sind halt 50 Millionen. Ne? Und so. Und dann kriegst du halt größere Investoren, die halt dann auch nochmal 1, 2, 3 drauflegen können später. Und es ist dann.
Also bist du in Summe auf 2 Milliarden gekommen ungefähr?
Ja, genau. Also über verschiedene, also wir haben zwei Strategien. Also einmal ist das quasi Public Equities, also Aktien, wo wir vor allem also in Konsumgüterfirmen investieren, auch Consumer Healthcare und inzwischen auch erst seit 3 Jahren in diesen Ländern, also börsennotierte Internetfirmen auch. Die zweite Strategie ist quasi Venture Capital. Und da haben wir eben auch vor allem seit knapp 3 Jahren viel im Kryptobereich gemacht. Ja. Mhm. Und dann haben wir viele Co-Investment-Vehicle bei unseren größten Investments geraced. Und insgesamt genau ungefähr, ich tippe also rundum vielleicht mal insgesamt 2 Milliarden eingesammelt. Und mit der Rendite bisher sind wir ungefähr auf 4.
Also das Geld ist in den letzten 10 Jahren ungefähr einmal verdoppelt?
Pi mal Daumen, ja.
Okay, und was waren da die größten Treiber bei der Verdopplung?
Positiven Treiber, und es gibt also ein paar Sachen, haben sich natürlich viel, viel besser entwickelt und ein paar Sachen nicht so gut, aber im Konsumgüterbereich ist unser größtes Investment im Mittleren Osten. Das ist eine Firma, die heißt Advanced Inhalation Rituals Air, also wie Luft auf Deutsch. Die größte Marke von denen ist Al-Fahra. Das ist die größte Shisha-Marke der Welt. Shisha sagt euch vielleicht was.
Ja. Wasserpfeife.
Ja, genau. Wasserpfeife ist natürlich auch jetzt nicht ein unkontroverses Thema, aber ich kann auch gerne drüber sprechen.
Und wie groß ist die Firma? Also,
Umsatz so knapp halbem Jahr der Umsatz, 150 Millionen Free Cash Flow dieses Jahr.
Und die, das sind aber dann, also ist eine Firma, die am Ende Shishas produziert?
Nee, die machen das Consumable. Also das, also nicht jetzt das Gerät, also nicht die Wasserpfeife selbst, sondern das quasi, was da drin konsumiert wird, quasi, okay. Ja.
Und wo sitzt die?
In Dubai ist das Hauptquartier. Die Firma war börsennotiert in Jordanien, also wirklich am Jordanian Stock Exchange. Und wir haben quasi Kontrolle gekauft im Stockmarkt und haben dann die Firma privat runter von der Börse genommen.
Was hast du dafür bezahlt?
Insgesamt, also die ersten, das ist unser erstes Investment, also die ersten Aktien haben wir gekauft, vielleicht so bei so zwischen 500 und 700 Millionen Dollar Bewertung.
Also Market Cap, ne?
Ja, Market Cap. Und dann der Take Private war dann bei 1,2 Milliarden. Und heute ist das wahrscheinlich konservativ das doppelte Wert. Und, okay. und wir haben natürlich auch viele Aktien zurückgekauft, ne? Also knapp 30% okay. In der Zwischenzeit schon, ja.
Und das hast du dann einfach so als Idee gesehen, dass Mensch, da gehe ich jetzt mal rein.
Ja, also ich meine, also einfach nicht mal sei mal morgens aufgewacht mit der Idee. Also unsere Investment-These ist sehr, sehr fokussiert auf Quality, also Geschäftsqualität. Ne? Also eigentlich bin ich ja, und das versuche ich auch jetzt den Bogen zu spannen, als sage ich mal, komme ich ja aus der traditionellen Warren Buffett-Ecke. Ne? Und trotzdem mache ich Krypto und wir können auch später über Krypto sprechen. Aber die Frage ist, was sind die besten Geschäfte der Welt, ne? Und warum ist Quality einfach wichtig? Ne? Weil viele Leute sagen, ja, das ist ein super Geschäft, das ist ein Wahnsinnsgeschäft, aber wie definierst du das eigentlich? Mhm. Ne? Und für mich sind die besten Geschäfte der Welt, und das ist eine abstrakte Definition, aber hör mir kurz zu. Die besten Geschäfte der Welt sind für mich Geschäfte, die eine hohe Eigenkapitalrendite erzielen können, vor allem ohne Schulden. Also die mögen Schulden aufnehmen, um die Rendite noch höher zu schrauben, müssen sie aber nicht. Und auch aus Gründen, die wir verstehen können. Typischerweise sind das hohe Margen und wenig Kapitalintensität, ne? Und drittens und vielleicht am wichtigsten, dass diese Eigenkapitalrendite, die quasi langfristig hoch bleiben kann, weil sie beschützt wird von einem quasi Moat, also Barriers to Entry.
Also ein Burggraben, dieses
Mittel- und Burggraben. Okay. Genau, der aus quasi intangible Assets als statt von physischen Assets gebaut ist. Also Brand zum Beispiel Market Share, Shelf Space, Distribution.
Aber wo ist bei so einer Shisha Firma, also die machen aber eine Shisha-Tabak. Wo ist da jetzt dieser Mode, also dieser Burggraben? Also ich meine, das ist ja...
Ja, also genau, also ich kann mal anfangen. Also ich erkläre es erstmal kurz ganz ab mit Coca-Cola und dann mache ich den Vergleich mit Shisha. Ne? Also was macht Coca-Cola? Coca-Cola nimmt Wasser, Zucker und Koffein, drei Rohstoffe, kosten fast nichts und macht daraus Coca-Cola 65% Grossmarge und 35% Operating-Marge. Ne? Und CapEx to Sales, also Capital Expenditure, im Vergleich zum Umsatz ist nur 4%, was relativ wenig ist. Ne? Und warum ist der quasi Kapitalbedarf so niedrig bei so einer Firma wie Coca-Cola? Weil, also klar brauchst du eine Fabrik, um das zu brauen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so involviert und chemisch verkaufst du ja nichts anderes als kaffiniertes Zuckerwasser. Ne? Natürlich, was du wirklich verkaufst, ist
die Brand.
Vertrauen. Ja, also das ist das beste Zuckerwasser, das es gibt, mit dem du aufgewachsen bist und so weiter. Ne? Und wenn du quasi die niedrige Kapitalintensität, Vertrauen zu verkaufen quasi verbindest mit den hohen Margen, wenn du Rohstoffe in eine Marke verwandelst, da hast du halt einen hohen Return on Capital, Return on Assets. Und der wird dann beschützt durch den Burggraben aus den Intangible Assets. Also Brand ist das Allerwichtigste. Also anscheinend ist Coca-Cola das zweitmeist gesprochene Wort der Menschheit. Okay, Coca-Cola, Taxi. Nicht Englisch. Ja. Und also, wenn jetzt jemand so verrückt wäre und mir jetzt 10 Milliarden geben würde, um jetzt mit Coca-Cola zu konkurrieren, ne? Also da geht es nicht darum, dass ich jetzt eine größere oder effizientere Softdrinks-Brauerei baue oder so weiter. Also kann ich machen. Ne? Ich kann da das ganze Kit kaufen, ich kann auch ganz viel talentierte Leute quasi anheuern und denen viel Geld bezahlen. Aber worum es wirklich geht, ist, dass ich 8 Milliarden Menschen quasi überzeugen muss, dass Manuel's Coke jetzt besser ist. Ne? Und ich habe 1,25 Dollar mit 10 Milliarden für 8 Milliarden Menschen. Werdet ihr davon switchen? Nein. Ne? Und der andere Punkt ist, dass es halt keine, wie sag ich mal, Verschrottungsprämie gibt für Intangible Assets. Ne? Also wenn ich jetzt 10 Milliarden hätte und mit Coca-Cola konkurriere und es funktioniert nicht, kann ich dir als Investor dann nicht sagen, hier ist 60 Cent und ein Dollar back, I'm sorry. Nee, ist eigentlich alles weg. Ne? Im Endeffekt, also Virgin Cola, Moxie Cola und so weiter, es ist alles wertlos. Ne? Das heißt, Also die Realität ist einfach, Kapital wird ab und an immer mal zu günstig. Ne? Es war bis vor kurzem, als wir das letzte Mal gesprochen haben, noch sehr günstig, vor 2 Jahren. Und wenn dein einziger quasi Burggraben ist ein größeres physisches Kapital ist, dann wird irgendwann der Tag kommen, wo jemand sich das Geld leihen kann und eine größere Fabrik hinstellt und mit dir konkurriert. Ne? Das heißt, du brauchst was anderes. Ne? Und Shisha, jetzt dazu, also was ist Shisha? Shisha ist eine Social Experience Category. Ne? Also es ist kein Addiction Business. Es verhält sich eigentlich wie so ein Alcoholic Beverage Business, so Brauereien und so weiter. Ne? Oder Diageo, Johnny Walker ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ne? Also die Leute machen das vor allem im sozialen Kontext und das heißt, es ist, also wenn wir heute Abend noch einen Drink haben hier in Hamburg und ein Bier trinken gehen, zahlen wir wahrscheinlich was 6 Euro oder sowas für ein Bier, ne? Wo wir wissen, wir können es ja für 1 Euro an der Tankstelle oder beim kaufen können, aber wir kaufen ja kein Produkt, wir kaufen eine Experience, eine Good Time with our Friends, ne? Und wenn du Social Experience Kategorien hast, Starbucks ist ja so ähnlich, ne? Du zahlst irgendwie $6 für einen Kaffee. Obwohl du ihn selber für 50 Cent zu Hause machen kannst, ne? Aber es geht um die Experience. Und Social Experience Kategorien haben eine hohe Willingness to pay. Also du kannst also die Rechnung teilen oder alle Leute einladen und so weiter. Und wie man das verstehen kann, ich weiß nicht, wie gut die Hörerschaft die, sag ich mal, Geografie von London kennt. Aber West End kennt man ja, London, Berkeley Square, ne, oder Knightsbridge bei Harrods. Sehr, sehr teures quasi Pflaster. Und da gibt es sehr, sehr viele Shisha-Bars, ne? Und warum gibt es so viele Shisha-Bars? Wie können sie sich die Miete leisten am ersten Platz in West End von London? Ja, geh mal rein, du verlangst 50 Pfund für eine Shisha, 50 Pfund für 30 Gramm von unserem Produkt, ne? Also das wären dann 1500 Pfund pro Kilo und fast $2000, ne? Und jetzt kannst du natürlich vielleicht die Zahl halbieren, weil Mayfair und Knightsbridge schon doch total verrückt teuer sind. Aber selbst lass es mal $1000 pro Kilo sein, was die quasi Hotels, Restaurants und Cafés realisieren. Wir produzieren es für $5.
Aber die Menschen wollen auch explizit euer Produkt da haben. Die erwarten, dass die...
Genau, wir haben knapp halt die Hälfte des Weltmarktes. Ne? Also jede zweite Shisha der Welt ist unsere. Die Hälfte von Shisha-Konsum ist zu Hause. Die andere Hälfte ist quasi in den Hotels, Restaurants und Cafés. In den Shops, wo man es einfach so kauft, kaufst du halt die Brand. In den Restaurants gibt es natürlich halt Karten und da kannst du halt zum Teil auch gebrandet, aber zum Teil auch nach Flavor. Also die ganzen Tee, quasi Geschmäcker wie jetzt irgendwie Double Apple und so weiter und Mint und Grape sind groß. Aber in vielen von den Flavors haben wir auch gar keine Konkurrenz jetzt. Ne? Und also das Punkt ist also, dass hier, it's a great business to turn a commodity into a brand. It's an even better business to turn a commodity into a brand, to an experience. Ne? Also und von dem her, also wir machen davon jetzt knapp 25.000 Tonnen, also 25 Millionen Kilo. Wenn wir allein, also wir momentan produzieren wir das für knapp $5 pro Kilo,
und
verkaufen
die
für 14.
Gehört die euch jetzt zu?
Also uns gehört ungefähr 2/3, also 65%, also
wie tief
Kontrolle.
Bist du operational in der Firma
ich
drin?
Ich bin also Vorstandsvorsitzender.
Du bist Vorstandsvorsitzender, ja. Also auch operativ?
Nee, aber halt Chairman of the Board, ja. Und schon sehr aktiver Investor. Also die Inspiration von dem Investment kann ich auch ein bisschen noch förder ausholen. Es gibt 3 Brasilianer, die vor knapp 30 Jahren und für knapp $50 Millionen die Brauerei in Brasilien gekauft haben. Brahma hieß die. Und jetzt nach 30 Jahren später, und obwohl es auch 3-4 Fehler gab, haben die quasi die größte Brauerei der Welt inzwischen, also Anheuser-Busch InBev, und nebenher noch einen Teil der amerikanischen quasi Konsumgüterindustrie gekauft, von Kraft Heinz und Burger King und so weiter. Ne? Was ist da passiert? Ne? Wir haben jetzt die Geschichte kennt ihr vielleicht mit 3G Capital, wo auch natürlich Warren Buffett groß eingestiegen ist und so weiter. Was haben die gemacht? Die haben eben Kontrolle gekauft und haben dann Kontrolle benutzt, um ein aktiver, wertschöpfender Investor zu sein. Ne? Also erstmal die Kontrolle genutzt, um Talent in die Firma zu rekrutieren. Das Talent mit quasi Eigentum an der Firma, also mit Aktienpaketen zu incentivieren und deren quasi Interessen mit den Investoren zu überlegen. Und dann sehr, sehr, sag ich mal, kostenbewusst die Kostenstruktur, sag ich mal, niedriger gemacht. Und dann, weil halt Bier quasi eine Kategorie ist, die nicht über die eigenen Ländergrenzen einfach hinausgeht. Und waren die halt sehr akquisitorisch, genau. Und haben erst in Lateinamerika aufgeräumt, dann haben sie...
Also alles zugekauft. Und das schwebt jetzt auch für das
Business. Ja, also wir nehmen nur die besten Ideen und dann die schlechten Ideen wollen wir nicht. Aber, und da haben sie Zipcode Improvement gemacht. Also die Postleitzahl quasi verbessert. Also es war in dem Fall, nachdem Lateinamerika konsolidiert wurde, haben sie einen Reverse-Merger gemacht mit Interbrew in Belgien. Dann wurde es quasi Ambev und dann InBev und dann AB InBev. Also sie haben ihre Kapitalkosten niedriger gemacht und dann haben sie Anheuser-Busch gekauft in den USA, weniger niedrige Kapitalkosten und haben sie dann SAB Miller gekauft.
Warum sinken da die Kapitalkosten, wenn man dazu kauft?
Ja, weil also wenn du aus Brasilien kommst, hast du natürlich viel höhere Zinsen, als wenn du jetzt im Euro bist, ne? Und in Belgien war natürlich im Euro. Und das heißt, die konnten quasi eine europäische Gesellschaft obendrauf und dann sich im Euro Geld leihen. Und dann später im Dollar. Wenn sie halt in Brasilien kannst du dir vorstellen, sind die Zinskosten und die Kapitalkosten viel höher, ne?
Aha.
Und also mein Punkt ist, was machen wir mit der Shisha-Firma? Wir haben Kontrolle gekauft. Wir benutzen auch die Kontrolle, um das Talent in die Firma rein zu rekrutieren. Wir haben vor allem viel aus dem Reckitt Benckiser-Komplex rekrutiert. Reckitt Benckiser ist ja auch, soll dann vielleicht in Deutschland auch eine große sein. Ich glaube, die fast wohlhabendste deutsche Familie ist Herr Reimann. Und das ist eine FTSE, also in London notiert, Top 10 Company. Und
Reckitt Benckiser, die gehört denen zum Teil, ne?
Ja, ja, also das ist das ursprüngliche Family-Business gewesen und hat auch den ganzen Kaffee-Roll-Up und so weiter finanziert. Und die haben sehr, sehr gute Leute und da haben wir viele von, also Top-Talents abwerben können, die quasi auch sehr, sag ich mal, knallhart mit Aktienpaketen halt incentiviert. Aber das Schöne bei unserer Kategorie ist halt, was besser ist als beim Bier, ist viele Konsumgüter, die, also auf Englisch sagt man, die reisen nicht, ne? Also Schokolade reist nicht, ne? Wenn du auf Milka aufwächst, findest du Hershey oder Cadbury findest du eklig, ne? Also Schokolade ist ein sehr eigener Geschmack, sehr lokal. Bier auch, ne? Ist ja mein Land, mein Bier, mein Fußballclub, mein Bier, ne? Also in Deutschland gibt es ja 5000 Biermarken.
Und bei Shisha-Tabak ist genauso.
Nee, bei Shisha ist eben anders. Also Coca-Cola ist auch anders. Coca-Cola reist.
Mhm.
Also jedes Dorf, ne? Also jedes Outlet, jeder Cornershop, jedes Restaurant in quasi jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Kontinent hat im Endeffekt Coca-Cola, ne?
Mhm.
Also das ist ein viel größeren Total Addressable Market, ne? Also im Internet kannst du das genauso sehen. Also Google travels. Ne? Google ist a global business. Ich meine wegen Ex-China und so weiter. Aber Immobilien-Scout ist es nicht. Ne? Immobilien ist ein lokales Monopol. Ne? Also man kann sowohl natürlich im lokalen, also im Bierbereich und im Schokoladenbereich gut Geld verdienen.
Also deswegen warst du nicht so attraktiv, weil es halt nicht so ist. Weil
genau,
halt
du hast global, halt, nicht nur hast du einen viel größeren Markt und mehr Runway quasi, um für 20 Jahre noch zu wachsen. Gleichzeitig hast du auch weniger Länderrisiko, weniger Klumpenrisiko. Wir sind halt in 80 Ländern. Ne? Und das mit Abstand unser größtes Investment im Konsumgüterbereich. Ursprünglich wollten wir es in den USA an die Börse nehmen und inzwischen machen wir es wahrscheinlich im Mittleren Osten jetzt, ne? Weil dort ist halt,
Welcher Börsenplatz wäre das dann?
Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Also es gibt jetzt mal den Abu Dhabi Stock Exchange, ADX, ne? Also Abu Dhabi ist Teil der Vereinigten Emirate, also Dubai ist vielleicht noch ein bisschen bekannter und die haben inzwischen auch einen großen Kapitalmarkt, wo es, also es gibt eine Firma in Abu Dhabi, von der noch keiner was gehört hat, hat 280 Milliarden Market Cap. Ne? Also die wollen jetzt halt wirklich ihren Platz an der Sonne, was Börsen angeht. Saudi Tadawul. Saudi Aramco hat ja auch lokal notiert, ne? So die zweite oder drittgrößte Firma der Welt, was Marktkapitalisierung angeht.
Das heißt, weil du an das Wachstum, an die Zukunft dieser Börsenplätze glaubst, willst du die Firma da listen?
Ja, also verschiedene Gründe, ne? Also Nummer eins ist halt momentan der quasi IPO-Markt zu in den USA, ne? Also es gibt wirklich nur zwei Börsengänge, die es jetzt irgendwie gab oder gibt. Einmal war, ich glaube, Leo Messi, also vom Fußballer, die irgendwie Fashion Company und dann Arm, der britische Chipmaker. Aber eigentlich ist es momentan ja große Krise, Rezession in den USA und so weiter. Und da sind wir in dem, sag ich mal, Teil vom Zyklus. Im Mittleren Osten ist es ganz anders. Also dank dem Ölpreis und den Ölgeldern ist da halt keine Rezession. Ne? Also Dubai hat sich prächtig entwickelt die letzten 24 Monate. Letztes Jahr irgendwie 10.000 Millionäre sind nach Dubai gekommen. Real Estate-Preise haben sich verdoppelt. Mehr Börsengänge pro Quartal dieses Jahr als letztes Jahr im ganzen Jahr zusammen. Ne? Also es ist halt ein anderer Zyklus. In Dubai und in Abu Dhabi und so weiter müssen wir niemandem erklären, was Shisha ist. Ne? Das ist quasi wie irgendwie Bier in Bayern. Ne? Also da kommt's her, das ist so Teil der Kultur.
Aber am Ende hast du diese Firma in Jordanien gefunden.
Genau.
Da sitzt also ein deutscher Typ in London und guckt sich so an, was in der Welt los ist und kommt dann auf die Idee, okay, ich könnte doch jetzt diese jordanische Firma mir da schnappen.
Ja, genau. Also wir haben
das ist ja schon.
Ja, ist schon ein bisschen abenteuerlich. Genau. Also erstmal runtergeflogen und habe erstmal, es war von einer lokalen Familie kontrolliert, ne? Und also gerade im arabischen Raum braucht man auch, wie sagt man, Fingerspitzengefühl, ne? Und ich bin ja auch, ist gerade momentan Ramadan, also Inshallah, Mashallah, Alhamdulillah, ne? Also ich habe also, und habe natürlich zwei muslimische Partner auch in der Firma. Und dann erstmal mit dem halt erstmal hier erst halt eine Shisha geraucht, ne? Halt in Amman, ne? Und hat mal so erklärt, wer wir so sind, was wir so machen, was wir so vorhaben. Und ich gebe auch der Familie sehr, sehr viel, sag ich mal, Credit. Also die hatten auch schon die Vision, das Geschäft zum nächsten Level zu bringen, haben aber selber auch ihre Limitationen erkannt, dass sie es nicht alleine machen können. Also die haben Partnerschaft verstanden und haben quasi uns einen Teil der Firma verkauft und dann haben wir, also auch zum Teil über Markt gekauft und dann haben wir eben Kontrolle gekauft und diese Idee war halt auch eben Zipcode Improvement zu machen, wie damals Brahma Brewery und bei uns ist halt aus Jordanien rauszunehmen und jetzt halt eben an eine quasi richtige, große, relevante Börse
okay,
zu
verstanden.
Bringen.
Okay, verstanden. Ja. Okay, lass das hier mal einmal, das ist jetzt schon für sich irre genug. Sag nochmal, wie die Firma heißt, kann jeder nachgucken oder noch kann man investieren?
Ja, also momentan privat kann man nicht investieren, die Firma heißt Air, also das ist AIR und die Brand heißt Alfacher.
Dann hau mal die nächste Geschichte. Genau. Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR. Zurück zum Podcast. Nächste Geschichte, also bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, waren wir jetzt am Mittagessen und da hast du mir ein Foto gezeigt, wie du mit dem Sam Bankman-Fried, in Kasachstan. Irgendwo in einer Fabrik stehst und ich dachte, okay, ist das jetzt irgendwie so ein AI-Fake oder was ist das?
Nee.
Aber
ja, also genau.
Nächste Anekdote, also man muss ja wissen, die Hälfte deiner ganzen Milliarden hast du in echte Firmen und Aktien und sowas und die andere Hälfte ist in Krypto.
Ja, also genau. Also,
und deswegen auch Sam Bankman-Fried.
Genau, ich versuche mal logische Konsistenz zu bringen. Weil Krypto ist ja so ein Thema wie Marmite, ne? Also manche Leute lieben es, manche Leute hassen es und so weiter. Ich bin überhaupt kein Cypherpunk und auch kein Krypto-Anarchist und leider kein Early Adopter von der Technologie. Hätte ich früher auf meinen Kollegen hören sollen. Aber ich bin halt einer der größten Investoren weltweit in den quasi ärmsten Ländern der Welt, ne? Und es ist halt doch schon so, ne, dass es halt knapp 3 Milliarden Menschen gibt, die halt entweder gar kein Bankkonto haben oder komplett underbanked sind auch eine schlimme Fiat-Währung haben. Also hier kann das leider keiner sehen. Auf dem Tisch liegt eine 100-Trillion-Dollar-Note aus Zimbabwe. Ne? Also the struggle is real. Und wir selbst haben auch im eigenen Leib erlebt, haben schon viel Geld auch zum Teil an den Währungsverlusten einfach gehabt. Ne? Und deswegen weil die Menschen jetzt auch halt Smartphones haben und weiterhin bekommen, also Smartphone-Penetration ist vielleicht 50%, wächst aber rasant, ist es für mich überhaupt gar keine Überraschung, dass zumindest in diesen Ländern die Bevölkerung sich sehr viel mehr mit Krypto auseinandersetzt. Ne? Nummer eins, du kannst da US-Dollars bekommen über Krypto. Ne? Also bevor wir mit Bitcoin und so anfangen, erstmal US-Dollars. Ne? Und das ist halt sehr viel attraktiver als Zimbabwe-Dollars oder nigerianische Naira oder Pakistani-Rupee oder you name it. Ne? Und von dem her ist da irgendwie die Penetration oder die Adoption von Krypto 10 oder zum Teil 20x höher in den armen Ländern als in reichen Ländern. Also es gibt 1,5-2% globale Adoption. Und im Westen gibt es viel quasi Nonsense im Kryptobereich, viel Spekulation, viel Leverage und Casinos auf den Bahamas. Wir kommen dazu. Und daran sind wir nicht interessiert. Wir sind an den Real-World-Use-Cases interessiert. Und die sind vor allem halt momentan sehr sichtbar in den ärmsten Ländern zuerst. Ne? Also the future is already here, it's just not evenly distributed. Was es für uns halt heißt, ist, dass wir, wenn wir so einen Paradigmenwechsel sehen, ne? Also wie gesagt, ich will an die besten Firmen der Welt investieren, in unserer Geografie. Aber was die besten Geschäfte sind, ist ja manchmal doch, ändert sich ja. Ne? Also ist nicht kontrovers, glaube ich, dass bis vor 25 Jahren die besten Aktien im US-Aktienmarkt waren Coca-Cola, Philip Morris Altria, meinetwegen irgendwie Procter & Gamble und so weiter, Johnson & Johnson und so weiter. Ne? Und dann gab es einen Paradigmen-Shift, das Internet. Ne? Und die letzten 20, 25 Jahre, die allerbesten Firmen im US-Aktienmarkt waren die Internet- und Software-Enabled-Businesses, ne? Die übrigens auch in meine Definition passen. Also High Margins, Low Capital Intensity, High Return on Capital, Moat from Intangible Assets. Whether that's Brand, Distribution, Market Share or Network Effect. Also Netzwerkeffekt sind also the gift that keeps on giving. Ne? Also du kannst auch Google und so weiter in das Framework reinsetzen. Ne? Und ich sage jetzt halt, es gibt einen zweiten Paradigmenwechsel und das ist halt eben Krypto. Und das, also Bitcoin wird auch viel belächelt und sehr kontroverses Thema, aber gleichzeitig ist es, also Nummer eins, ein richtiger Computer Science Breakthrough. Ne? Also Nakamoto Consensus ist ein real big deal.
Also der Erfinder von Bitcoin.
Genau, also wir haben nie geschafft, Digital Scarcity zu haben. Ne? Also ich konnte ja, wenn du ein PDF hast und du schickst mir das PDF, gibt es keine Möglichkeit für mich, das dir zurückzuschicken und du weißt, dass ich nicht mehr meine Kopie habe, es sei denn, du vertraust mir, dass ich sie gelöscht habe. Ne? Und mit Bitcoin und Krypto weißt du 100%, dass ich es nicht mehr habe. Also du kannst quasi digital also Scarcity schaffen. Ne? Das ist schon mal also ziemlich profound. Aus den ärmsten Ländern, hat es am meisten Product Market Fit, ne? Weil eben halt das Geld futsch ist und hier gibt es keine Banken und so weiter und die Inflation ist immer viel höher. Und
aber das ist schon, sagen wir mal, eine These, die man schon jetzt häufiger mal gehört hat, dass das irgendwie, ja, also neben der klassischen westlichen Welt, die wir so kennen, in den Entwicklungsländern irgendwie für Bitcoin eine ganz andere Use Case gibt, nämlich Inflationsvermeidung.
Genau, und so. Also die Zahlen sind ungefähr 30%
aber trotzdem
der nigerianischen Bevölkerung oder der vietnamesischen Bevölkerung haben Krypto. Es ist Legal Tender.
Aber es ist ja trotzdem bislang, also trotz all dem zum Trotz ist es jetzt in den letzten Jahren nicht gut gelaufen.
Ne, letztes Jahr war es ein Riesencrash. Ne? Also als wir gesprochen haben, 2021 war es super, das Jahr. Dann kam natürlich die Zinswende.
Wo war denn so der Kryptopreis, dass du eingestiegen bist in das ganze Thema?
Also ich bin eigentlich Ende 19 drauf angesprungen, Anfang 20 runter in den Kaninchenbau. Und dann kam ja auch Covid und die quasi.
Also du hast investiert, dann als der Bitcoin, wo lag der Bitcoin da so?
Genau, also es war dann, also Covid-Crash war auf 3000 runter, dann hat sich so der 5 und auf 9 zum Sommer 2020 und da haben wir angefangen, ja. Und dann ging es auf 70 hoch und jetzt sind wir wieder bei 28. Also letztes Jahr war brutal im Kryptobereich.
Also du bist, ne, aber in Summe noch im Plus dann?
Ja, wir sind im Plus, ja. Und wir sind auch nicht pleite, aber viele sind's. Ne? Also letztes Jahr hat es von den Top 10 Firmen hat's vielleicht 5 gekostet.
Und,
ne?
Und wie ist denn jetzt sozusagen, also ich meine, also du bist ja eigentlich gar nicht so früh in Krypto eingestiegen.
Nee, leider
ganz,
nicht. Ne?
Ganz early, ich glaube, das war ja da 2010 oder sowas.
Ja, da
gab's
ganz andere,
ne?
Ja, genau.
So, aber jetzt bist du da also rein. Und wie bist du dann sozusagen so schnell dadurch diese ganze Industrie aufgestiegen, dass du dann da jetzt vor einer Weile als derjenige noch der König der ganzen Welt war, der Sam Bankman-Fried, mit dem da in Kasachstan...
Okay, ja, wie ist das passiert? Ne? Also wir haben erstmal angefangen, okay, wir haben eine These, die, glaube ich, sehr differenziert ist, wollen die auch ausdrücken in unserem Portfolio Und ich kann es mit meinem Fonds nicht einfach nur Bitcoin kaufen. Ne? Also obwohl, ich finde es keine schlechte Idee und ich würde es privat auch Leuten raten. Mindestens ein Bitcoin pro Kind ist so mein Ratschlag an meine No-Coiner-Friends. Aber mein Punkt ist halt, wenn es jemand bei mir investiert und ich einfach nur Bitcoin kaufe. Das könnt
ihr selber machen.
Genau, das könnt ihr selber machen. Das ist nicht wirklich originell. Also es muss besser sein als das. Ne? Also sie haben angefangen mit Bitcoin Mining. Bitcoin Mining ist ein Datencenter-Geschäft.
Haben wir auch schon einen Podcast hier zu
richtig?
Von dir und übrigens ein Intro kommen zu Marco Streng, wo du auch investiert bist, der da der größten Bitcoin-Mining-Firmen der Welt halt hat.
Richtig.
Und dann war das bei Marcos Firma?
Genau. Da, also wir haben erst vor 2 Jahren investiert knapp, haben wir 20% der Firma gekauft und haben dann die ganzen Amerikaner reingebracht. Und das ist halt auch so wichtig zu verstehen, dass wir halt auf dem quasi Nexus von Krypto und Bitcoin und halt eben Frontier Emerging Markets halt nicht nur lokale oder regionale Gewinner, sondern globale Gewinner finden. Und in der Regel finden wir die sogar vor Silicon Valley, weil Silicon Valley hat halt überhaupt gar kein Netzwerk und guckt auch nicht, was abgeht in den armen Ländern. Ne?
Aber im Kryptobereich ist das Silicon Valley mittlerweile auch riesengroß.
Also die haben alle bei FTX investiert. Also ich meine
aber hat nicht Andreessen Horowitz auch so riesige Kryptofonds?
Ja, die haben riesen Fonds, aber bisher sagen sie mit richtig Ruhm bekleckert noch nicht ganz. Ne? Also klar, es gibt Coinbase, das ist Silicon Valley, aber die allergrößten Kryptofirmen der Welt und Unternehmen sind eigentlich außerhalb von Silicon Valley und sogar außerhalb von USA und gerade als Europäer ist es, glaube ich, ein Standortvorteil, deutscher Pass und so weiter, ist einfacher, also als jetzt ein Amerikaner aus Silicon Valley zu sein. Und also wir haben dann die Amerikaner reingebracht, also verschiedene Fonds, also in dem Fall waren es Paradigm, Ribbit, Nydig,
also die
Electric und so weiter, die ganzen
Fonds
großen, genauso die Sequoia auf Krypto und so weiter. Und dann eben habe ich eine Introduction bekommen zu Sam Bankman-Fried. Und Sam Bankman-Fried ist der Gründer von FTX.
Genau.
Inzwischen natürlich leider bekannt.
Unter Hausarrest und alles.
Ja, genau. War der Rising Star in dem Bereich, hat also den schnellst wachsenden Crypto-Exchange gebaut. Der hat 100 Millionen in die erste Runde investiert. Und dann, das war aber ein Relationship-Ticket. Ne? Danach hat er nochmal über 550 Millionen Secondary gekauft und dann nochmal eine halbe Milliarde Primary reingelegt, also insgesamt 1,15 Milliarden.
Hast du sozusagen aus dem rausgeholt für eure Firma?
Jein, also ich meine...
das ist ja schon... Also du holst
er hat das frei in Stücken investiert. Ne?
Aber das heißt, du hast doch jetzt keine Probleme, weil ich meine, das Geld ist da?
Ja, nee, wir haben nichts falsch gemacht. Nee, wir haben also damals einfach halt ein Investment von ihm bekommen, wo das quasi der Ritterschlag war in dem Bereich. Ne?
Aber nochmal zum langsamen Verdauen. Für mich ist das ja so ein bisschen... Also, das ist ja für dich normaler, aber für mich nicht. Also, da hast du so eine Firma mit dem Marco zusammen, die läuft schon sehr gut, also ein Bitcoin-Miner, und dann triffst du da einen Typen und am Ende investiert er dann in Summe mit Secondary und Primary, also mit Abkäufen von Direktverkäufen von euch und mit Investitionen in die Firma rein, über 1 Milliarde.
Ja.
Das ist ja schon jetzt nicht so alltäglich.
Also, der Kryptobereich war schon ziemlich krass, ne? Also, du musst dir vorstellen, der Typ war auch irgendwie 29, ne? Damals zumindest der reichste Mensch unter 30, den es je gab. Ne? Also irgendwie 50 Milliarden und davon auch ein nicht
kleiner. Wie war das mit dem?
Nicht kleiner Teil Liquid. Ja, wie war da drauf? Der war natürlich also rattenscharf, aber halt so auch natürlich ein bisschen, sag ich mal, autistisch veranlagt.
Also rattenscharf meistens super smart.
Ja, klar. Also da ist schon einfach viel, sag ich mal, PS oder Horsepower
im Kopf.
Und halt MIT und Physics und so weiter. Aber halt auch so, wie soll ich mal sagen, sehr wenig auf so Risk Management und Compliance und halt wenig,
das
sag ich mal,
spürbar?
Graus. Ja, zum Teil schon, ja, schon ein bisschen grün hinter den Ohren, ja, und halt auch, ja, und als wäre es auch ein komplexer Fall, da wird sich auch ein Film oder eine Doku drüber geben, wenn das alles mal verdaut ist, ne, also die Story, also,
es gibt sogar die Geschichte,
also keiner
dieser Superautor aus USA,
ja, gerade keiner hat mehr quasi Destruction. Das ist so ungefähr auf der Größenordnung wie Enron oder Madoff, aber so age-adjusted oder auch, also er hat 3 Jahre, in 3 Jahren hat er quasi von 0 auf 50 Milliarden auf 0 und wahrscheinlich jetzt Gefängnis. Und war natürlich auch ein Schock für uns, als es dann rauskam, dass er doch nicht so solide ist. Und da haben wir ihm natürlich höflich gebeten, vom Board runterzugehen. Also Marco ist wirklich auf den Flieger gesprungen noch in der Woche, als dann die und hat ihn quasi in Nassau noch auffindig machen können.
Auf den Bahamas besucht
hat. Ja, und hat dann noch den Resignation Letter in Person sich unterzeichnen lassen. Das war auch sehr wichtig. Einen Tag später gab's halt Chapter 11, also einer der größten Bankruptcies, die es hier gab. Und gibt's auch, wie gesagt, leider jetzt auch so halt Wall Street Journal Artikel drüber und so weiter. Aber wie gesagt, wir haben nichts falsch gemacht und die sofort agiert. Und die Firma ist halt natürlich auch was Wichtiges. Ist komplett schuldenfrei. Also alle anderen Bitcoin-Miner, vor allem in den USA, haben sich halt hoch verschuldet. Es sind auch viele pleite gegangen letztes Jahr. Und wir sind weiterhin profitabel. Natürlich sind die Margen ein bisschen niedriger, aber immer noch, sag ich mal, über 50% EBITDA-Marge.
Mit wie vielen Menschen arbeitest du eigentlich, um deine Investments zu machen?
Wir haben ein relativ kleines Team. Also im Investment-Team sind wir zu sechst. Und dann insgesamt die Firma halt knapp über 20, wo wir halt natürlich ein großes Operational-Support-Team haben.
Ich frage deswegen, weil auch einmal, um auf deine Geschichte zurückzukommen, man fragt sich ja, was für ein Typ bist du, der jetzt solche Investments auch machen kann, ne? Oder der da jetzt eine Milliarde holt, der dann hier und da solche Deals macht. Am Ende hast du da irgendwie jetzt 2 Milliarden eingesammelt, die sind jetzt 4 Milliarden wert. Das heißt, allein auf die 2 Milliarden bekommst du ja auch einfach sozusagen
eine kleine Verwaltungsgebühr.
1% oder sowas?
Ja.
1,5 oder so, 2? Sowas
ja,
im Dreh?
Ja, genau. Also,
aber wir reden dann schon, wenn man das durchrechnet, im Jahr so 30 Millionen, die bei dir so reinkommen, für die Dienstleistung das Geld zu verwalten.
Ja.
Und deine Kosten sind dann deine Flugkosten und dein Team, also diese 30 Leute. Aber kann man sich überlegen, dass davon in 20, 30 Millionen noch ein bisschen was übrig bleibt?
Genau, also es gibt 3-mal warm am Tag. Und, und natürlich, also haben wir Kosten.
Kann ich mir vorstellen.
Und vor allem reinvestieren wir einfach den Großteil in unser eigenes Investment.
Also Management-Fee geht dann, das übrig bleibt.
Genau, wir müssen leider Steuern zahlen, aber dann, was dann noch so übrig bleibt, geht dann halt viel in unsere eigene Investments.
Aber das Größte für dich ist trotzdem natürlich diese...
Der Performance-Fee, darum geht es eigentlich.
Im Endeffekt, das ist ja Carry in der Fachsprache, das heißt, genau. Wenn es dir gelingt, jetzt irgendwie aus diesen 2 Milliarden initial, jetzt sagen wir mal, was schafft man das, was denkst du ist möglich, kann man die vervierfachen, verfünffachen, verdoppeln, was glaubst du?
Also habt ihr ja, schon? Also ja, je nachdem, welches Produkt es geht, ne? Also bei den Konsumgüterfirmen, da zielen wir eher so auf, sag ich mal, 20-25% pro Jahr, was natürlich auch nicht jedes Jahr klappt. Und
aber ist dann auch schon bald eine Verdopplung, ne?
Ja, genau, also die Mathe ist 25% pro Jahr nach 3 Jahren verdoppelt, ne? Ja. Und so weiter, ne? Also dann
bei Krypto?
Und nach 10 Jahren hast du es verzehnfacht, nach 20 Jahren verhundertfacht, nach 30 Jahren vertausendfacht.
Klingt alles verrückt, aber dann bekommst du immer...
Genau, im Venture Capital, im Kryptobereich muss natürlich mehr sein. Wie viel mehr ist, gute Frage. Aber
ein guter Fonds im Venture Capital-Bereich macht 3-4x?
Ja, wir versuchen schon eigentlich so, also mein Ziel ist schon über 10x-Fonds zu liefern, ja.
Über 10x? Ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier mit einem Florian Heinemann von Project A oder mit den Jungs von Cherry oder Visionaries oder sonst wem spreche, die sagen immer 3-4.
Ja, nee, ist auch super. Also ich sag ja das Ziel, aber ob wir es schaffen, ist auch nicht gesagt.
Aber
das
schaffst du nur, weil Krypto dynamisch ist.
Mein Punkt ist so ein bisschen, also gerade die 3G, 3G Capital Leute haben, da gab es so ein spannendes Buch drüber, die es heißt Dream Big, also Träume groß, ne? Mhm. Also oder Sono Grande auf Portugiesisch. Also der Punkt ist einfach, weißt du, es braucht eigentlich die gleiche Energie, groß oder klein zu denken, ne? Ist immer viel Arbeit, ein Business zu bauen und so weiter, ne? Also warum nicht gleich groß denken? Also selbst wenn du dann verfehlst das Ziel und dann sag mal, du schießt auf 10x und schaffst ein 5x, immer noch okay, ja, ne? Ja. Aber wenn du halt, glaube ich, ein 3x anvisierst, dann hast du wenig Margin for Error. Aber wir machen auch vielleicht mehr Risiko, ne? Also ich will mich überhaupt nicht jetzt vergleichen. Also in unseren Ländern gibt's alle andere Risiken und so weiter und ja.
Aber am Ende ist trotzdem so 2 Milliarden, sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal an, das schaffst du jetzt alles zu verfünffachen, dann wären das 10 Milliarden und dann ist immer so das Spiel, dem Fondsverwalter steht eine Carry Fee zu, das sind meistens so 20%.
Ist genau, so? Kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Je nachdem.
Aber das heißt, wenn das gelingt, dann würden für dich dann 1-2 Milliarden für dich dabei rauskommen.
Das ist so das Ziel, ja, genau.
Es ist ja schon auch, also gewaltige Zahlen.
Ja, it's only fiat money, but ja.
Aber machst du dir nicht manchmal auch also irgendwie so Momente, wo du denkst, was ist eigentlich passiert? Was ist passiert eigentlich, wenn du kommst ja scheinbar aus einem sehr normalen Umfeld und bist ja so nicht aufgewachsen und auf einmal denkst du dir, ja gut, also wenn das so normal weiterläuft, dann bin ich jetzt demnächst Milliardär und dann kaufe ich mir eine Firma in Jordanien und dann fliege ich durch die Welt. Du kannst ja auch am Ende sogar auch Märkte bewegen. Wenn du jetzt in Bangladesch da irgendwie ja, zukaufst, dann ist das doch schon so, dass du also da auch richtig den Aktienmarkt insgesamt beeinflussen kannst, oder nicht?
Genau, man ist schon ein sehr großer Player dann und das ist natürlich auch hilfreich. also Märkte bewegen, versuchen wir zu vermeiden natürlich. Ne? Also wir sind auch
sehr, illegal ist.
Nee, es ist nicht unbedingt illegal, aber es illegal ist einfach auf Insider Information das zu traden. Aber wenn ich eigentlich kann einfach eine Aktie kaufen, wenn die dann hochgeht durch meinen Kauf, ist das einfach freier Markt. Ne? Aber nee, wir wollen einfach also so günstig wie möglich einkaufen natürlich. Ne? Und auch sind auch sehr langfristig. Also wir sind halt keine, sag ich mal, High-Frequency Trader. Also wir haben zum Teil Firmen im Portfolio, die haben wir vor 10 Jahren gekauft, die haben wir immer noch. Ne? Also da haben wir auch einfach wenig, also die lassen wir einfach dann die Gewinner Compounding, ne? Also und ja, aber du, also persönlich, ich meine, das ist, glaube ich, wichtig.
Du bist ja keine öffentliche Person. Ich meine, was
nee, aber das ist auch mit Absicht, sag ich mal so. Ne?
Ich bin dir dankbar, dass du hier regelmäßig genau. Im Podcast kommst, also das zweite Mal, also regelmäßig. Aber abseits davon, ich glaube, es gibt einen anderen Podcast mit dir. Da warst du bei
Invest Like the Best, habe ich mal gemacht, ja. Also
gibt's, wenn man da auf eure Kingsway Capital Website kommt, gibt es da nur eine E-Mail-Adresse. Da gibt es doch nicht mal eine Website, wo jetzt irgendwie steht, Portfolio und dein Lebenslauf und da irgendwelche Bilder. Nee. Nix ist da. Und wenn man dich googelt, dann findet man tatsächlich jetzt unseren ersten Podcast oder irgendwie dein LinkedIn-Profil ohne Foto. Warum hältst du dich so zurück?
Ja, also, wie soll ich sagen? Also Nummer eins also ist, bin ich, sag ich mal, wenig an so Öffentlichkeitsprofil interessiert. Ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es auch nicht unbedingt nur positiv. Ne? Also im Endeffekt geht es für mich vor allem um die Mission oder um die Resultate und nicht jetzt um die Glory oder irgendwie, also ich will auch nicht irgendwie bekannt sein und so weiter. Ganz im Gegenteil. Also ich will es eigentlich der sein, der irgendwie, natürlich die Leute, die wichtig sind, die wissen es, aber gleichzeitig kann es trotzdem irgendwie beim Döner, keiner kennt dich, ne? So, das ist eigentlich the best of both worlds, ne? Und klar, im VC-Bereich könnte man sich überlegen, ob man vielleicht ein bisschen größeres, sag ich mal, Öffentlichkeitspräsenz hat, überlegen wir uns jetzt auch, aber also solange wir irgendwie so Low Profile haben können, desto besser, meiner Meinung nach. Ne? Also und von dem her, also ich mache, also gerade im Bitcoin- und Kryptobereich habe ich doch, glaube ich, eine starke Meinung und ich denke, es ist auch wichtig für gerade die armen Länder, dass die Technologie denen zur Verfügung steht und da bin ich auch gerne bereit, den Case zu machen und so Sprachrohr zu sein. Aber insgesamt geht es mir wirklich nur um die Resultate und halt die, wir nehmen unsere Arbeit sehr, sehr ernst. Ne? Also es ist viel Verantwortung, ist viel Geld.
Wann kommen denn die ersten sozusagen noch richtig greifbaren Dividends in dem Sinne, dass ihr jetzt sozusagen aus den Fonds heraus vielleicht Börsengänge habt oder noch
weiter? Genau, also das ist, also wir haben jetzt eine Firma in Ägypten vor knapp 18 Monaten an die Börse gebracht. Das ist eine Kosmetikfirma, die wir zusammen mit der Estée Lauder Familie hatten, auch ein Wahnsinnsgeschäft. Super günstige Aktie auch leider, aber gut für uns, dass wir...
Also günstig rein und teuer raus?
Nee, also wir haben eigentlich nicht groß verkauft, nee, wir haben es immer noch, aber die großen Börsengänge hoffentlich jetzt im nächsten Jahr.
Also sag mal, dieses nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, ägyptische Kosmetikfirma ist jetzt ja auch nicht sofort jedem klar. Also wie teuer war die, als ihr gekauft habt, Market Cap?
Da haben wir vielleicht bei knapp 200 Millionen Bewertungen investiert und inzwischen ist es vielleicht, ihr müsst lügen, vielleicht 400 oder sowas. Aber
verdoppelt.
Ja, genau, aber die Firma hat sich mehr als verdoppelt vom quasi Volumen, also vom
Profit. Was sind der Kosten, die verkaufen
die? So. Die machen vor allem so Cosmeceuticals, also das so Cremes gegen irgendwie Narben oder Verbrennungen und so Sachen.
Und auch die hast du dann irgendwie mit deinem kleinen Team gescoutet und gemerkt, Mensch, das genau. Ist ja ganz cool.
Ja, also ich meine, die verkaufen, also wie L'Oreal, ne? L'Oreal musst du dir vorstellen, oder hier, wir sind in Hamburg, Beiersdorf, ne? Ist ja auch ein gutes Geschäft, ne? Eins der größten Vermögen hier wahrscheinlich in der Stadt und in der Bundesrepublik. Also du verkaufst quasi Hope in a Jar oder Trust in a Tube, ne? Mhm. Und 75% Grossmarge, ne? Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Geschäft. Also nimmst also wieder gerade Petrochemicals und machst daraus halt irgendwie Medizin.
Also ähnlich vom ganzen Burggraben und von der Investment
genau.
Gar nicht so anders als die Shisha-Tabak.
Ja, richtig.
Aber
ja.
Wie findest du sowas? Also ich meine, das, was du
wir
da
wir wissen ja genau, worauf wir gucken. Ne?
Klar, aber Jordanien, Bangladesch, Ägypten, es ist jetzt ja auch nicht so, dass das irgendwie alles Länder sind, die man mal so eben kurz durchscrollt und hat man es verstanden. Also wie kommst du auf solche Firmen und solche Cases?
Ja, also von den Ländern her gibt es irgendwie ein Dutzend von Ländern, die also in unserer Kerngeografie sind. Also vor allem brauchen wir erstmal große Bevölkerung. Ne? Also Jordanien ist jetzt nicht eine große Bevölkerung, aber es ist ja auch kein jordanisches Geschäft, sondern eben ein globales Geschäft. Ne? Bei Ägypten 100 Millionen Leute, Bangladesch 170 Millionen Leute, Pakistan 220, 230 Millionen Leute. Ne? Also das sind richtig viel große Bevölkerung. Und in den Ländern suchen wir halt die allerbesten Firmen und vor allem die allerbesten Konsumgüterfirmen. Ne? Und dann
So sitzt da ein Team
in London? Da wissen wir schon ganz genau. Ja, Team in London, wir haben Office in Dubai.
Und da sitzen dann auch dann, sagen wir mal, Leute, die du einstellst, sind das dann irgendwie auch alles Ex-Goldman-Leute, sowas in der Art?
Ja, genau. Also was ich versucht habe, mein Team zu bauen, ist also meine Defizite auszugleichen. Also ich habe, wie gesagt, zwei muslimische Partner. Einer ist aus Pakistan, spricht Urdu, also die lokale Sprache und so weiter. Der andere ist aus dem Sudan, also das ist Khartoum, das ist schon sehr Frontier. Und der war bei Goldman und spricht fließend Arabisch. Also ich bin quasi der, also deutscher Pass, muss man auch sagen, ist ja auch ein Vorteil. Ne? Wir haben ja 180 Länder, kein Problem mit Visa und so weiter. Also als Amerikaner meinen Job zu machen, also Amerikaner sind in vielen Mittleren Osten, zum Beispiel Ländern, nicht ganz so willkommen wie jetzt irgendwie neutrale Europäer. Also das ist quasi best of both worlds. Also ich habe die lokale Expertise und die Sprachen und so weiter alles im Team. Und auch die haben halt aber auch natürlich, sag ich mal, World-Class Financial Training und so weiter. Und ich bin quasi der also Chief Investment Officer quasi. Also ich mache die finale Entscheidung.
Aber das heißt, die scouten dann das, die gehen dann die ganzen genau. gelisteten Firmen durch, gucken, was machen die eigentlich, was sind da jetzt irgendwie FMCG-Firmen von und dann werden die alle Sachen da durchanalysiert.
Richtig.
Okay. Ist denn da, besteht irgendwie ein Rechtsrisiko? Also ich meine, wenn man jetzt mit hart verdientem
englischen
Investoren losgeht und dann das Geld irgendwie in Jordanien ausgibt oder im, sag ich mal, in Ägypten, da habe ich
die Frage Gefühl, das ist nicht, kann ja schon weg sein. Es gibt auf jeden Fall Risiko, das gibt es überall. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wirst du halt adäquat kompensiert für das Risiko. Mhm. Ne? Und da gibt es oft, glaube ich, eine klaffende Lücke zwischen quasi der Realität und der quasi dem Anschein quasi. Ne? Also der Anschein ist alles unsicher, alles korrupt und so weiter. Und deswegen kriegst du sehr, sehr günstige Bewertungen auch zum Teil. Ne? Und natürlich gibt es in diesen Ländern Probleme, keine Frage. Aber es gibt trotzdem auch sehr, sehr gute und also gut geführte, ehrliche Firmen und ehrliche Unternehmer und so weiter. Und es gibt auch natürlich Regularien, die auch ziemlich streng sind, muss man sagen. Ne? Also die ganzen Länder, die meisten von unseren Ländern haben das ganze englische Rechtssystem eigentlich geerbt. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich. Und von dem her, also glaube ich, ist oft, also was wir immer den Gag intern haben, also wir haben gerne Situationen, wo wir schlechte quasi Headlines haben, also schlechte Schlagzeilen und gute Bottomlines. Ne? Also.
Machst du dir generell Sorgen gerade, weil das Bankensystem zumindest leicht wieder zu wackeln scheint, jetzt irgendwie Credit
Suisse? Ja, ist ein Riesenthema. Ne? Kann ich auch kurz ein paar Takte dazu überreden. Also das ist eher für unsere Märkte direkt nicht relevant, aber es finde ich sehr, sehr relevant für den Bitcoin- und Krypto-Bereich. Ne? Also kurz, wir haben letztes Jahr den quasi stärksten oder schnellsten Rate-Hiking-Cycle, also die Zinserhöhung erfahren, die es eigentlich jemals gab. Ne? Also wir hatten von knapp 0 auf knapp 5% in knapp 12 Monaten. Eigentlich gab es noch nie. Ne? Und auch letztes Jahr war also wirklich das schlechteste Jahr für sowohl Aktien und Anleihen in Kombination. Also dass beide Aktien und Anleihen zweistellig gefallen sind, gab es irgendwie seit 150 Jahren nicht. Also war schon richtig heftig. Ne? Auch außerhalb vom Kryptobereich. Kryptobereich war natürlich fast vielleicht noch schlimmer. Und aber was passiert ist, also die ganzen Banken haben einen sehr, sehr großen Zufluss bekommen an quasi Einlagen, vor allem 2020, zweite Jahreshälfte bis und über 2021. Ganz viel Geld wird gedruckt, es gab auch Stimulus-Checks.
Also ich glaube, vieles davon ist, die Makro ist da jetzt, glaube ich, den Hörern meistens klar.
Ja.
Aber es führt am Ende dazu, dass es halt solche Situationen gibt wie Silicon Valley Bank.
Also
das ist ja auch noch nachvollziehbar, was da jetzt passiert ist soweit. Aber gibt es das häufiger, glaubst du?
Ja, auf jeden Fall. Also das Spannende vielleicht bei Silicon Valley Punkt in einen Punkt zu machen, ist, dass es halt die Geschwindigkeit dieser quasi Bankruns sich halt so krass erhöht hat. Ne? Also ungefähr 30x im Vergleich zu 2008, 2009. Ne? Also der größte Bankrun bis dato war Washington Mutual, WaMu. 10 Tage, 16 Milliarden Dollar wurden rausgezogen. Silicon Valley Bank, ein Tag, 42 Milliarden. Also dreimal so viel Geld knapp, in zehnmal so schneller Zeit.
Bankrun kann ja schon häufiger passieren.
30x. Ne? Woran liegt das? Dass es halt alles so mit Online-Banking super schnell auf dem Handy geht, ne? Und halt auch an Twitter und so weiter, wo halt sich so ein ja, also die Gerüchte halt ganz schnell verbreiten, ne? Und Silicon Valley Bank vielleicht noch ganz besonders, weil halt die Einlagen sehr, sehr konzentriert waren auf eine besondere Kundengruppe, eben halt die ganzen Venture Capitalists und Startups, mit denen die arbeiten. Und das ist schon ziemlich krass gewesen. Und jetzt gab es natürlich wieder halt den Bailout quasi, also ein Backstop von sowohl FDIC als auch der Zentralbank in den USA. Und das also könnte das Ende sein, glaube ich aber nicht. Warum? Also das Problem ist halt, also wenn du Geld in der Bank hast, ist es erstmal nicht mehr dein Privateigentum, sondern Eigentum der Bank. Und die Bank ist ja ungefähr 10x gelevert. Also die haben das Geld einfach nicht Cash da, sondern haben es ja angelegt und die haben es eben in Staatsanleihen angelegt und haben sie hier im Zinsrisiko genommen. Wegen den Zinserhöhungen sind das ganze Anleihenportfolio halt nur noch viel weniger wert, als es mal vor 2 Jahren noch war, ne? Und wenn jetzt die Einlagen rausziehen werden, haben die halt eine Qual der Wahl jetzt. Also entweder verkaufen sie halt die ganzen Anleihen für einen Verlust, aber das macht die Situation im Zweifel noch schlimmer. Oder inzwischen können sie halt zur Zentralbank gehen und ihr quasi ihre 10 Jahre Staatsanleihe, die heute bei 60 oder 70 Cent tradet, für 100% quasi repoen und das frische Geld, das sie dann bekommen, wird halt gedruckt, ne? Und das geht jetzt seit 4, 5 Wochen so, seit eben der quasi Finanzkrise in den USA. Und deswegen ist, glaube ich, auch Bitcoin seitdem wieder hoch und Gold auch bei 2000.
Also du sagst, das, was jetzt der Staat an Geld beschaffen muss, um diese ganzen Banken, die da so ein bisschen wackeln,
zu retten,
zu backstoppen oder zu retten, wird gedruckt und das sorgt dann wieder für die nächste Geldschwemme.
Richtig, ja. Also,
aber es gibt jetzt am Ende Sicherheit in das System?
Nein, also ich meine, ich bin also ein Kritiker vom Finanzsystem, in dem
weil du ja auch an.
Ich sitze ja mittendrin, ne? Also das Problem ist halt, also die Welt ist sehr, sehr überschuldet, die westliche Welt vor allem ist sehr überschuldet. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das Geld jemals zurückzuzahlen oder die Schulden. Es sei denn, es wird einfach halt gedruckt. Oder die andere Wahl ist, du hast eine Great Depression, ne? Aber das will keiner. Vor allem in den USA will das keiner. Das große Trauma in den USA ist ja Great Depression in den 20ern. Und deswegen ist eigentlich, also jegliche, also wir wissen genau, wo es hingeht. Es wird im Endeffekt wieder gedruckt werden. Wann genau und wie genau ist die Frage. Aber eigentlich ist es ja schon passiert, ist durch die Hintertür, dass die ganzen Banken quasi jetzt ihre Anleihen quasi repoen können bei der Fed und die Fed wird das Geld drucken und den Banken geben. Und das wird weitergehen. Warum wird es weitergehen, ist ganz einfach. Ne? Stell dir vor, du hast heute Geld bei einer als normaler Kunde bei einer First Republic Bank in USA. Ne?
Oder also bei der Sparkasse in Hamburg.
Ja, zum Beispiel. Ne? Und du kriegst, weiß nicht was, vielleicht kriegst du 2% Zinsen. Ne? Und hast du nicht Risiko, dass wenn alle anderen plötzlich ihr Geld rausziehen, ist dein Geld eventuell weg. Auch wenn das Risiko sehr klein ist, ist ja der Risk-Reward so, dass es wahrscheinlich, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie 0.5%, 1% ist, dass dein Geld futsch ist. Also Upside gibt es keine, es gibt viel Downside im Endeffekt. Und warum ziehst du das Geld nicht ab? Entweder in die größten systemischen Banken rein oder noch viel besser in den Geldmarktfonds. Ne? Geldmarktfonds in den USA heute, 4.5%, 5%, hast du quasi mehr Rendite, also das Doppelte, das Dreifache oder noch mehr als bei einer Bank als Zinsen.
Also
und gleichzeitig halt kein Counterparty-Risiko wirklich. Also das heißt US Government, ne? Und das heißt, die Banken werden weiterhin Deposits verlieren, die werden alle in den Geldmarkt vorstecken.
Also deine These, der Bankmarkt verändert sich,
ja.
Die kleinen Banken verschwinden und
genau.
Die großen Banken werden noch größer, weil die systemisch abgesichert sind. Oder halt Menschen investieren irgendwie in Anleihen und wieder in so Geldmarktfonds, um das Geld da.
Richtig,
okay,
ja.
Weil sie
und das Programm in den USA, um die Größenordnung zu sagen, also während Covid wurden ungefähr 4 Trillion Dollars, also 4 Billionen gedruckt. Ne? Und das waren ungefähr 40% mehr Dollars, als es jemals gab bis dato. Und in Europa und Japan so, da war es nicht groß anders. Ja. Dieses Bank Term Funding Program in den USA, das jetzt vor 4, 5 Wochen announced wurde, ist auch, also könnte bis zu 4,5 Billionen sein. Also genauso groß und sogar einen Ticken größer als das Covid-Gelddruckprogramm. Ne? Dann gibt es noch international die Dimension mit Credit Suisse, ne, was da passiert. Ich meine, 150 Jahre alte Institution, zweitgrößte Bank der Schweiz. Und die Schweiz ist natürlich, also die...
Banking Heaven.
Ja, genau. Also schon ein großer Schluck aus der Pulle, dass die Credit Suisse einfach mal umgeknickt ist übers Wochenende. Ne? und was da passiert, auch da, ne? Ich meine, wenn du eine Einlage hast bei Credit Suisse und die haben sich in 3, 4 anderen Ecken verspekuliert und du denkst, das Geld ist nicht sicher, ziehst du halt das Geld ab, ne? Und die haben es nicht und dann haben die Saudis gesagt, ja, auch nicht mehr und dann war es halt fertig und gleich Staatshilfe und an die UBS verkauft, ne?
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast.
Sag mal, wir müssen, weil du hast da so viel Gedanken und Themen, also ich bereite schon mal eine dritte Folge vor, aber lass nochmal so ein paar Themen ansprechen, wo du so schnelle Antworten zu ganz, ganz konkreten einfach Situationen. Also erstmal Bitcoin und Umwelt. Jetzt bist du großer Krypto-Fan und Bitcoin-Fan, aber das hat ja auch einen...
Ich bin Vorstandsvorsitzender der vielleicht größten solventen Bitcoin-Mining-Firma der Welt, also habe ich auch eine Meinung zu deinem Umweltthema und ich würde sagen, das TLDR ist, also Bitcoin-Mining ist nicht nur nicht das Problem, sondern sogar Teil der Lösung.
Inwiefern?
Okay, also warum ist Bitcoin-Mining nicht das Problem jetzt für die Klimakrise? Also Nummer eins, also es werden ungefähr 160.000 Terawattstunden an Energie produziert auf dem Planeten jedes Jahr. Und davon werden knapp 50.000, 60.000, also sagen wir mal ein Drittel, werden einfach verschwendet, ne? Das Problem in der Energieproduktion ist ja, du kannst Energie nicht einfach quasi storen, also du hast nicht Batterien und so weiter oder Staudämme, aber im Endeffekt ist es use it or lose it, ne? Und du kannst auch nicht einfach über großen Distanzen transportieren. Elektrizität kannst du nur über 300, 400, 500 Kilometer transportieren und dann kriegst du diese Transmission Losses und so weiter, ne? Bitcoin Mining ist ungefähr 120, vielleicht 150 Terawattstunden. Nicht 150.000, ne? Also es ist irgendwie, wir sind im Basispunkte, vielleicht 20, 30 Basispunkte der globalen Energieproduktion geht an Bitcoin-Mining, ne? Und die Industrie ist ungefähr 5-6 Jahre alt, was das industrielles Skalen angeht. Also hat jetzt überhaupt nicht, sag ich mal, einen Anteil gehabt an der Klimakrise, die es meinetwegen seit ein paar
Jahrzehnten.
Nee, es ist nicht null, ne? Jetzt aber es sind halt 25, 30 Basispunkte, ne? Und jetzt davon sind ungefähr über 50, wahrscheinlich zwischen 55 und 65% von der gesamten quasi Elektrizitätsproduktion von Bitcoin Mining ist jetzt schon renewable, ne? Und das ist ungefähr dreimal so hoch wie das quasi Grid von Deutschland, Europa oder USA, ne? Das ist ungefähr 20, vielleicht 30% und so weiter, ne? Also das ist ein viel höheren, hat Bitcoin Mining hat jetzt schon einen viel höheren Renewable Anteil an der Energie.
Du meinst, Generation. Das treibt es aber weiter.
Ja, und das wird weiter wachsen. Der Renewable-Anteil wird weiter höher gehen. Warum? Nicht jetzt, weil die Bitcoin-Miner unbedingt den Planeten retten wollen, weil es einfach ein gutes Geschäft ist, ne? Was ist am Bitcoin-Mining so besonders? Das ist quasi der erste hochwertige Energie-Use-Case, den die Menschheit hat, der quasi location-unabhängig ist, ne? Also wir können am Nordpol, und das machen wir sind in Schweden oben, ganz am Nordpol, mit Wasserkraft meinen wir Bitcoin, ne? Wo es halt keine große Industrie gibt. Und das heißt also, Bitcoin-Miner werden, ist sehr, sehr energieintensiv, aber location-independent. Das heißt, die werden systematisch die günstigste Energiequellen der Welt finden und anzapfen. Und die einzige Energiequelle, die wir wissen, die wir haben, die eine quasi Grenzkosten von null hat, ist ja renewable, ne? Also wenn wir mit Wasserkraft oder mit Windkraft oder mit Solarkraft meinen.
Motiven.
Genau.
Okay, verstanden. Also das ist dein Argument.
Wir zahlen nicht fürs Wasser, wir zahlen nicht für die Sonne, wir zahlen nicht für den Wind. Und wenn wir mit Kohle oder Gas und sowas meinen, dann zahlen wir für jedes Cubic Feet, ne? Und vor allem, das ist auch die perfekte, warum ist es auch ein Teil der Lösung? Also Bitcoin Mining ist nicht nur location independent, das auch, aber es ist auch, du kannst es an- und ausschalten. Ne? Und das kann das Krankenhaus nicht. Ne? Also das Problem beim Renewables ist ja, wir brauchen ja natürlich Carbon Neutrality, aber wir brauchen auch Baseload. Ne? Und die meisten Renewables haben halt keine Baseload. Ne? Der Wind bläst nicht die ganze Zeit und die Sonne scheint nachts oder wenn es Wolken gibt auch nicht. Ne? Und wir brauchen halt Baseload. Ne? Wir haben jetzt sehr, sehr viel Renewable Grid und Deutschland ist ja auch vielleicht auch ein interessantes Beispiel dafür, dass wir halt sehr, sehr volatile Stromerzeugung haben. Und was wir eigentlich machen sollten, wir sollten viel, viel, viel mehr Energie produzieren, alles renewable, alles carbon neutral und alles, was nicht quasi gebraucht wird, sofort in Bitcoin-Mining reinstecken. Und also ein Drittel aller Energie der Welt wird verschwendet, wenn man mit der verschwendeten Energie nicht Bitcoin meint. That is wasting energy, ne, im Endeffekt. Ne? Okay. Und von dem her ist das glaube ich, Teil der Lösung und sehr missverstanden.
Okay, nächstes Thema. Du hast gemeinsam mit dem Roman Kirsch, den man auch so ein bisschen aus der deutschen Startup-Szene kennt, schon zahlreiche Sachen gemacht, aber auch von Dominik Richter, dem Gründer und Chef von HelloFresh, einen SPAC aufgelegt. Vor ein, zwei Jahren.
Ja.
Da war auch SPAC sozusagen gerade ein großes Thema. Jetzt mittlerweile wollt ihr den, glaube ich, liquidieren?
Ja, also SPAC, genau, also ich habe halt sehr viele große Stücke auf Dominik Roman und auch den Rest der Truppe drumherum. Die Idee war, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir quasi von europäischen Unicorn-Gründern für europäische Unicorn-Gründer eine Alternative bieten zum klassischen Börsengang. Und und also waren natürlich auch nicht die einzigen, die einen SPAC hatten, aber vielleicht die einzigen, die in der Nische einen SPAC hatten. Und dann ist der SPAC-Markt natürlich halt erstmal schwieriger geworden. Und in der Tat war es halt sehr, sehr schwierig, einfach das richtige Target zu finden. Ne? Und die SPACs haben in der Regel eine 2-Jahres-Laufzeit und die 2 Jahre sind jetzt vorbei. Und da ist halt die Frage, machst du halt einen schlechten Deal? Oder bist du halt eher intellektuell ehrlich und sagst, machen wir lieber keinen Deal, geben das Geld zurück und schlucken auch dann die Kosten, die es ja da auch dann gab, was natürlich auch dem Sponsor wehtut, ne? Das ist natürlich schon.
Also euch.
Ja.
Was hat euch das gekostet?
Also es ist schon ein paar Millionen, sag ich mal so, ne? Also das ist ja.
Also für vor allen Dingen dann für Roman, dich und Dominik Richter.
Also die Sponsor sind da halt in einem Risiko. Wenn es keinen Deal gibt, dann müssen die halt die Kosten fressen. Und die Investoren halt, die
haben sogar eine gut verzinsliche Sache gehabt.
Ja, dann. Genau. Also für die Investoren ist es nach 2 Jahren, wenn du sagst, du kriegst jetzt irgendwie US-Dollar Cash zurück bei einem Return von irgendwie marginal positiv, ist es im Zweifel eines der besten Sachen, die du hättest machen können in den letzten 2 Jahren. Ne?
Also bei allem anderen hättest du Geld verloren.
Richtig, ja. Also Aktiengeld verloren, Kryptogeld verloren, Anleihengeld verloren. Ne? VC gibt es auch noch, glaube ich, ein ziemliches Reckoning. Von dem her ist das, glaube ich, also klar, dass das die richtige Entscheidung ist. Und es war nicht einerseits schade, andererseits, ne, you can't kiss all the pretty girls. Ne?
Okay. Okay. Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen auch overwhelmed bei all den Sachen, die du so machst oder die du jetzt erzählt hast. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt die nächste Kiste aufmacht, dann bist du da auch noch irgendwie tief drin. Und,
In 2 Jahren habe ich hoffentlich, wenn wir uns in 2 Jahren nochmal sehen, dann will ich hoffentlich die ganzen Börsengänge hintergelegt haben. Also die Shisha-Firma werden wir hoffentlich nächstes Jahr an die Börse bringen. Wahrscheinlich im Mittleren Osten, wenn der nächste Krypto-Cycle da ist. Und das Halving ist jetzt noch 12 Monate und danach geht es hoffentlich wieder hoch. Dieses Jahr, also ich wage die Prediction, dass dieses Jahr besser wird als letztes Jahr im Kryptobereich. Mhm. Hat schon mal gut angefangen. Wenn es einen komplett neuen Zyklus da gibt, können wir unsere anderen großen Krypto-Investments hoffentlich an die Börse bringen. Das wären also die Bitcoin-Mining-Firma GDA, das wären Animoca, wir sind der größte Shareholder bei Animoca, das ist die vielleicht weltgrößte oder wichtigste Krypto-Gaming, NFT-Metaverse-Firma und Blockchain.com und noch so ein, zwei andere. Und dann ja, vor meinem 40. habe ich mir gehofft nächstes Jahr, aber vielleicht wird es ein bisschen länger dauern.
Aber dann, wenn das dann alles so käme, dann darf man davon ausgehen, dass dann wärst du auch sozusagen einer der ganz wenigen deutschen, sagen wir mal, Selfmade-Milliardäre, ne?
Du, also ich will gar nicht wissen, wie viel es da gibt und auch, wie gesagt, was ich dann privat mit dem Geld mache, ist noch eine andere Sache. Also ich habe.
Aber es gibt ja generell in Deutschland, also ja. In unserer Generation, sagen wir mal jetzt von Menschen, die jetzt irgendwie 20 bis 50 sind, gar nicht so viele, die es aus eigener Kraft geschafft haben, Milliardär zu werden. Also da gibt es jetzt irgendwie die Sammler
ein paar Dutzend
und,
oder so.
Und dann
ja,
weiß ich nicht, gibt es ja. Irgendwie die Kollegen da von Celonis oder so, aber viele gibt es nicht am Ende. So, ne? Also jetzt selbst, ich glaube, die Zalando-Gründer haben ein Milliardenunternehmen gebaut, aber sind halt selber damit jetzt nicht alles, was man nachvollziehen kann zumindest, man weiß ja nicht, was sie noch so gemacht haben, aber sieht zumindest nicht so aus, wenn jetzt alle Milliardäre geworden wären. Das ist nicht, dass sie jetzt alle sein müssten, aber in den USA ja. Gibt es natürlich hunderte von Milliardären, auch in der Generation. Bei uns gibt es ganz wenige. Fallen dir noch welche ein? Also was sehe ich jetzt nicht?
Ja, wie gesagt, also ich
Personio, vielleicht der Hannover.
Ja, genau, also mich würde es nicht wundern, wenn die Dunkelziffer höher ist. Ne? Also
wie
ich
Krypto,
glaube,
ja,
zum Beispiel auch Kryptobereich, gibt es auch sehr, sehr viele Deutsche. Und im Kryptobereich, da ist genau. Also
wenn man so groß kann die Dunkelziffer ja nicht sein, weil du brauchst ja schon eine Firma, die das. Also,
ja, ja, klar.
Ohne aber Firma kannst
du. Ja, oder du hast da einfach früh ein Ethereum-ICO oder ein Bitcoin bei einem.
Okay, das heißt, die
gekauft,
Dunkelziffer
ne?
kann sich nur erklären über Kryptomenschen.
Ja, ja.
Und wie viele deutsche Kryptomilliardäre, glaubst du, gibt es in der Dunkelziffer?
Also, beziehungsweise, wenn es da 2 Dutzend gibt oder so, ja, schon.
Okay, also Marco Streng, sein Kollege und
so weiter. Genau, also ich habe also schon ein paar, also die Krypto-Stories sind nochmal eine ganz andere Kategorie, ja, zum Teil. Aber du, also, ja, also natürlich ist das so ein.
Also dann wärst du zumindest Teil dieser ganz kleinen Gruppe von Menschen, die da schon wirklich unfassbaren Reichtum.
Ja, aber da muss man auch überlegen, was man damit macht. Ne? Also wie gesagt, also mein Ziel ist, das vor allem wieder reinzuinvestieren, vielleicht über eine Stiftungsstruktur, wo man das Geld auch gar nicht mehr privat anfassen kann. Ne? Also es wird dann wirklich hart an die, also wird dann an wohltätige Zwecke gegeben, aber über eine lange Zeit und man kann es in der Zwischenzeit eben steuergünstig.
Giving Pledge AD?
Ja, so ähnlich, genau. Ja. Also mein Punkt ist so ein bisschen, also ich bin nicht mit viel Geld aufgewachsen. Ich denke, es ist nicht nur ein Asset, sondern auch eine Liability. Ne? Also es kann einen auch sag ich mal, negativ beeinflussen und da muss man eine Bodenhaftung behalten und auch sich überlegen, genau wie man damit umgeht, ne? Und dann zum Beispiel auch mit Kindern und so weiter, welchen Werten man denen weitergibt, dass die nicht irgendwie so aufwachsen, dass die denken, die Welt schuldet dir was, ne? Und so weiter, ne? Und das ist was ganz Besonderes, weil irgendwie Geld da ist. Also mich würde es eher lieber in eine Stiftung tun, reinvestieren, aber mit dem Gedanken, dass man halt doch viel weggibt über die Lebzeiten, schon früh anfängt. Ne? Deswegen, ich habe schon vor, weiß nicht, knapp auch 8 Jahren mit Stipendien angefangen, habe unterstützt ein paar andere Sachen auf der philanthropischen Seite und will das noch viel größer machen in so meinen 40ern, 50ern und auch nicht warten, bis ich irgendwie 80 bin oder was damit. Ne? Also es gibt ein neues Buch, das heißt Die with Zero. Also du sollst eigentlich mit $0 oder Euro auf deinem Bankkonto sterben. Mhm. Also das mitnehmen kannst du es nicht. Ne? Und also auch meinetwegen, wenn du dann die Kinder vererben willst, dann auch lieber schon ein bisschen früher. Und sonst einfach alles weggeben. Ne? Dass du nicht jetzt irgendwie stirbst und noch irgendwie so viel Geld da hast. Dass dann,
ja, was gönnst du dir? Irgendwelche besonderen Sachen, die du dir gönnst?
Ja, Skifahren, nette Urlaube generell.
Tolles Haus in London, nehme ich an.
Ja, es ist auch im Bau, ja. I prefer digital assets, digital property. Was noch? Also, was mir wichtig ist, Zeit mit der Familie, war gerade über Ostern, deswegen bin ich auch hier in Deutschland, bei den Eltern und Schwiegereltern und meinem Bruder. Nette Urlaube, Skifahren, was noch? Wein, gutes Essen.
Okay, das klingt ja schon, irgendwie nach.
Genau, Genuss.
Genuss, ja. Okay, also auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns ein bisschen das reingucken lassen in diese Welt.
Ja.
In so einen Lebenslauf, von dem es ja auf verschiedenste Arten nicht so viele gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie
absolut.
In 1-2 Jahren weitermachen.
Genau, so 2 Jahres Kadenz könnte auch gut klappen. Ne? Also vielen Dank für die Zeit, für die Plattform. Ein Ziel war vor allem, jetzt niemand zu langweilen hier.
Ich glaube, das ist nicht passiert.
Hoffentlich ist mir das gelungen. Und
mir sitzt gerade mein Kollege Flo Adelmein, der bei uns ja auch einige Podcasts macht, den ich sicherheitshalber dazugezogen habe, der muss noch ein paar Fachfragen mir reingeben und wir gucken uns beide an und denken, das kann doch gar nicht wahr sein.
Wir können auch die Krypto-Edition machen, quasi ja, genau. Im Deep Dive. Ja, genau. Dann
war alles ja. Coin nichts muss.
Fantastisch.
In dem Sinne, danke dir.
Vielen Dank, Philipp.
Alles ciao, Gute. Ciao.
Ciao.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles und More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.